übergriffige Omas hatte ich schon.
Omas?
Ja, tatsächlich. Ich war in so einem Kreuz gefesselt.
Darkroom Dialoge, der Late Night Sex Talk mit Fabian Michaelis.
Hallo liebe Darkroom Community, heute ist die Sophie bei mir zu Gast, bei Instagram zu finden unter Die Hedonistin und der Name ist Programm. Sie hat schon ganz früh gemerkt, dass sie sich beim Daten nicht auf ein Geschlecht festlegen will und lebt seitdem Polyamor. Mit 18 ist sie das erste Mal in einen Swingerclub gegangen und mit Mitte 20 folgten dann die ersten Fetischpartys. Dementsprechend hat sie viel zu erzählen, kennt sich in der Kinky-Szene richtig gut aus und wir haben ein ganz tolles Gespräch geführt über Dynamiken in der Kinky-Szene, über Daten, über Polyamorie und vieles mehr. Wir sprechen darüber, was die meisten Typen beim Daten und vor allem beim Anschreiben auf JoyClub falsch machen und ihr erfahrt, wie man mit übergriffigen Omas im Swingerclub umgeht. So, wenn euch der Podcast gefällt, ihr wisst es, liked, abonniert und helft uns, den Podcast größer zu machen. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Hedonistin Sophie. War das denn so wirklich, dass du quasi, bevor du 18 warst, schon dahin gefiebert hast, dass du da hingehen kannst? Oder oder wie ist das gekommen? Wann hattest du denn dein erstes Mal?
Oh Gott, nachrechnen mit 14, 15. Ja, okay. Also glaube ich im absolut normalen Rahmen. Ja. Und hat aber das erste Mal Frau, Mann, ich glaube mit 17 knapp 18. Und ich glaube, da hat es schon angefangen in dieses, ich bin nicht monogam. Also ich werde mich auf kein Geschlecht festlegen zumindest.
Okay.
Das war am Anfang schon der Punkt, wo ich gedacht habe, hey, irgendwie, ich muss mich für ein Geschlecht entscheiden, was ich damals schon nicht nachvollziehen habe können. Also genau, und bin dann da ein bisschen in diese Open-Minded-Denkerei schon reingerutscht mit 17. Aber das erste Mal, wie gesagt, mit 18 dann im Swingerclub. Tatsächlich. Da habe ich das dann angeguckt.
Und war das dann quasi in der Beziehung, dass ihr euch überlegt habt, wir gehen dahin oder wie?
Ich habe jemanden kennengelernt, tatsächlich, der ein Stück älter war, ich glaube 27, und habe ihm das so erzählt, wie ich grundsätzlich denke, und der so, komm, dann gehst halt mal mit auf eine Swingerparty, und ich so, okay, was ist das? Damals war das ja noch nicht auf jedem TikTok, YouTube-Kanal irgendwo drin, das ist eine Swinger-Szene, das machst du da und da.
Mhm.
Da war der Joy-Club auch noch recht smooth in dem Moment. Dann wurde ich da mitgenommen und fand damals das Konzept einfach ziemlich cool. Also die Leute sind recht offen in der Kommunikation. Es ist ein cooler Abend. Du kannst auch nur in die Sauna, in den Whirlpool reingehen.
Mhm.
Genau, und bin dann tatsächlich ein bisschen in dieser Szene drin hängen geblieben, kurz vor Corona. Und dann
also du warst quasi damit 18 das erste Mal im Swingerclub?
Mhm.
Und es war direkt so nicht creepy, hier fühle ich mich wohl. So.
Hier fühle ich mich wohl und gut, ich hatte auch passende Bekleidung, die auf mich aufgepasst hat. Also alleine als Frau wäre ich, glaube ich, nicht rein.
Nee, aber das wollte ich jetzt auch, das meinte ich jetzt gar nicht. Ich meinte eher, also ich weiß noch, ich war mit Mitte 20 das erste Mal im Swingerclub. Und es war, dachte mir schon so, wow, also so mäßig so. Viel, also ich fand es auch gut, aber das muss der Kopf ja auch erstmal verarbeiten in so einem jungen Alter.
Das schlägt einen.
Also wenn ich so überlege, ich weiß noch, hatte auch mein erstes Mal so mit 15 und das erste Mal, als ich eine Tüte geleckt habe, dachte ich mir so, wow, also wie krass ist das denn bitte? Aber also ich weiß nicht, wie das für dich war, aber für mich war dann mit zwischen 15 und 18 war normaler Sex absolut ausreichend, um dieses wow, krasse Gefühl zu erzielen.
Ich glaube, ich war recht open-minded da schon. Also wie gesagt, mit 17 diesen ersten Frau-Mann-Dreier gehabt, der einfach aus einer random Situation raus passiert ist. Und wie gesagt, dann da im Club dachte ich mir, ah, da gibt's einen Ort. Da laufen alle in Unterwäsche rum. Mhm. Die Leute sind relativ offen im Thema Sexualität. Das hattest du ja da im Alltag nicht. Also vor, wie gesagt, 10 Jahren ungefähr war Sex noch so, ja, wir halten das gut unter der Gürtellinie. Also wir reden da im Alltag nicht drüber.
Mhm.
Und du hattest Leute, da bist du halt, wie jetzt auf den Kinky-Partys, schon in den Austausch gekommen. Ich glaube, was mich irgendwann einfach massiv gestört hat, war dieses, es muss an dem Abend was laufen, Gedenke. Geh mal auf die Matte. Ich bin nur nett zu dir, weil ich dich da hinkriegen will. Da dachte ich mir, gut, das kriege ich im Alltag auch. Also dieses, wir sind nett zueinander, aber wir könnten doch jetzt, und teilweise hast du es einfach nicht gefühlt und hast dann gesagt, hey, du,
Ich fand nett. Immer, ich fand immer dieses, wir gehen erst essen und dann auf die Matte. Das ist so, so, weiß ich nicht.
Komm, aber das Essen ist ziemlich gut meistens. Du kannst jetzt nicht sagen, das Essen ist schlecht.
Ja, gut, ich esse dann nicht.
Wie?
Wenn dann nachher.
Echt? Also bei uns, wir hatten einen Zwingerclub, der ist bekannt für sein gutes Buffet. Das ist ganz schrecklich eigentlich, wenn du dir das durchdenkst. Nee, aber dieses, du quatschst mit jemandem, findest den eigentlich ganz gut und dann gehst du auf diese Matte und dann hast du so gefühlt 50 Typen um dich rum. Und das hat mir das irgendwie so ein bisschen kaputt gemacht, dass ich die ganze Zeit gefühlt mit meinem Fuß auch um mich geschlagen habe, weil die Leute auch das zweite oder dritte Nein nicht verstanden haben. Wo ich mir dachte, nee, ich mach diese Übergriffigkeit nicht. Also da hat mir der Consent gefehlt einfach irgendwann. Mhm. Dann habe ich mich aus der Szene raus verabschiedet, aus der Swinger-Szene.
Wie lange warst du in der Swinger-Szene?
Bestimmt 3 Jahre oder so. Okay. Locker. Locker 3. Und war da halt auch mit Partner damals da. Da war das schon cool. Ne?
Aber ist das nicht so? Also ich habe im Swingerclub, muss ich schon sagen, wenn ich mit meiner Freundin, mit meiner anderen Freundin im Swingerclub war und ich dabei war, da hat sich schon auch eher keiner getraut, da was Doofes zu machen.
Doch, muss ich sagen, doch, ja. Doch. Also ich habe auch schon einem in die Eier getreten.
Echt, ja?
Ja, ja, klar. Also nach dem zweiten Mal nein, ist der halt wieder mit auf die Matte und ja, ich habe eine gute Trefferquote.
Ja.
Und habe ihn dann getroffen, ist er jaulend raus und ist dann zur Besitzerin, hat sich oben beschwert, die dann auch gesagt hat, also da ist die Tür, kannst gehen. Das und übergriffige Omas hatte ich schon.
Omas?
Ja, tatsächlich. Ich war in so einem Kreuz gefesselt. Mein damaliger Partner hat sich umgedreht, hat irgendwas gekruscht. Plötzlich kommt so eine Oma, zwirbelt das Handtuch und schlägt nach mir. Also, ich habe auch da Übergriffigkeiten gehabt.
Wie
also,
alt war die?
Bestimmt Pfarrer 70, 100.
Nein, echt?
Ja, ja. Und wenn du da fest bist, also bist du deinem Partner aus Perplexität, irgendwie sagst, hey, renn der mal hinterher. Soweit bin ich gar nicht gedankenmäßig gekommen. Das war so ein älteres Ehepaar, die das total lustig fand und dann waren die weg. Und ich dachte so, ah, okay. Also diese Sachen, über die schmunzel ich natürlich im Nachhinein wieder.
Ja, ne? Ist auch ein bisschen lustig, muss man
ja
sagen.
Ja, die übergriffigen Omas.
Ja, das ist
also ich mir dann auch dachte, na, Halleluja. Nee, aber dieses, am Schluss dieses, ich finde jemanden gut und auch im Zwischenmenschlichen gut, wir gehen bumsen und danach ist der Kontakt weg. Das war irgendwann nicht mehr meins, wo ich gesagt habe, weiß ich nicht, ob ich das wirklich fühle an Connection.
Ich finde ja auch, im Swingerclub hast du viel, also mir hat Swingerclub irgendwann nicht mehr gefallen, weil ich fand den Sex da auch so langweilig, weil der immer so nach Schema F geht. Ne?
Du fängst zu zweit an und es werden so, X-Leute,
so,
oder?
Genau, also nee, es ist ja so, du gehst beispielsweise zu viert in den Raum, dann machen erstmal die Frauen rum, dann tauscht man.
Vielleicht
dann,
die Männer, wenn es gut läuft.
Dann bläst man ein bisschen und dann wird gebumst. Und
dann ist also, wieder ruhig.
Es ist so, auch so normaler Sex, also das ist,
Wie definierst du normalen Sex? Jetzt bin ich gespannt.
Ja, normaler Sex würde ich so definieren, dass man also Blasen und Geschlechtsverkehr
und
in unterschiedlichen Positionen.
Ich finde, im Swingerclub nimmt es einem das Kopfkino. Also sowas bei mir. Dieses, wir gehen jetzt auf die Matte, wie du sagst, es gibt Schema F, so läuft es. Und dann sind wir fertig und gehen essen. Also das war dann irgendwann mein Erlebnis, dass ich mir dachte so, mir fehlt dieses Verspielte, dieses Intime ist falsch,
ja,
dieses kopfmäßige Intime, wo ich sage, boah, das reizt mich jetzt und nicht nur aus körperlicher Sicht, sondern der Kopf spielt mit.
Ja, und ich finde halt auch, es ist so, also ich bin nicht zum Beispiel in der Kinky-Szene, weil ich möglichst viele unterschiedliche Partnerinnen haben möchte, weil ich ja sowieso finde, das erste Mal, besonders wenn man nicht vorher darüber geredet hat, ist ja nicht so, ist ja auch dann nicht gut. Also
du kannst natürlich toppen nach oben hin.
Genau, also und dann ist es halt auch so, wenn du dann halt auch eher Vorlieben hast, die jetzt nicht Blasen und Sex sind, so dann, weiß ich nicht, sagst du ja auch einer fremden Frau nicht hier, darf ich deine Füße lecken oder lecken meinen Arsch oder irgendwie so.
Gibst du einen Zettel aus und das rollst mal an, dann so, reden wir weiter.
Deswegen ist es eigentlich so, finde ich eigentlich schon cooler, wenn man wenn man so vorher redet, so, also wir finden, also den besten Sex mit anderen Personen haben wir eigentlich meistens bei uns gehabt, wenn wir vorher uns eine Frau oder ein Paar oder eine größere Gruppe einladen und man trinkt einen Wein und man redet drüber, man sagt, was man gut findet
und dann eskaliert's.
Dann geht's los, ne? Und wenn du dann so erstmal so deinen Kreis an Freunden zusammen hast und dann weißt du auch so, hey, du machst heute eine Party mit 10 Leuten und jeder findet jeden geil und dann ist keiner, muss ich nicht aufpassen auf meine Freundin und so, sondern es läuft, das finde ich eigentlich viel cooler.
Ja, bei mir war dann echt der Clickpoint, also über Corona nichts gemacht, dann war ich noch einmal im Swingerclub und dann dachte ich mir irgendwie, es holt mich nicht mehr ab. Also das ist wie wenn du auf einer schlechten Hausparty bist und denkst, eigentlich müsste ich es cool finden, aber eigentlich will ich gehen. Und bin damals alleine nach Hamburg gefahren, tatsächlich. Komplett alleine, ein Scheuclub-Date geschalten, tausend eine dumme Anfrage gekriegt. Und ich hatte eine Person, die gesagt hat, komm, wir gehen einfach was essen. Ganz easy, wir lernen uns kennen. Und hat dann nur gemeint, hey, am nächsten Tag, du bist doch auf die Kinky. Und ich so, ja doch, aber halt nicht alleine als Frau. Die hat gesagt, komm, dann kommst du zu mir. Wir sind ein paar Leute. Ich habe da geklingelt und das Erste, was kam, war eine weibliche Stimme, die so, ah, du willst zum Dennis nach Hause? Ich so, ja, ich würde gern hoch. Ja, ich mach dir auf. Ich habe halt mit einem Mann gerechnet, der mir die Tür aufmacht. Saß in dem Zimmer 4 halbnackte Frauen. Dachte mir so, okay, gut. Und die erste Frage von der Freundin, wir haben bis heute immer wieder Kontakt, war Gin oder Wein? Und ich so, ich hätte gerne einen Gin Tonic, glaube ich. Ah, du warst shoppen. Zeig mal her. Ich war innerhalb von 5 Minuten in diesem Badezimmer umgezogen und stand dann in dieser Gruppe fremder Menschen, die mich so herzlich willkommen gewesen haben. Und ich glaube, ich bin morgens um 3 dann aus dem Club raus. Sie sind knapp um 1 gegangen. Bin am nächsten Tag dann wieder mit einem Teil von den Feiern gegangen.
Wo war das? Auf welcher Party?
Das war auf der Kinky Galore tatsächlich in Hamburg.
Ah, okay. Ja.
Genau. Und vorher waren wir auf der Savage damals. Und die haben mich halt einfach mitgenommen. Ich wusste, ich habe einen Anker. Ich wusste, ich habe coole Leute da. Und habe dann für mich festgestellt, boah, ich kann auch nur jemand gut finden im Gespräch und dann Kontakt austauschen und dann zu sagen, hey, heute nicht, aber fände ich ganz spannend, das irgendwo anders zu vertiefen.
Mhm. Wo du gerade sagst, Joy Club, da kriegt man ja als Frau wirklich viele Nachrichten. Mhm. Was ist denn, was muss man dir schreiben, damit es interessant ist? Was ist, gib mal einen Tipp für die Männer.
Das ist eine super gute Frage. Ich glaube, der Punkt ist, dran zu bleiben. Also wenn ich am Tag 300 Nachrichten bekomme, ich hatte coole Gespräche, die sind mir einfach weggerutscht nach der Zeit. Also je mehr Traffic auf den Profilen ist, desto mehr rutscht die Nachricht runter.
Ja.
Ich glaube, die coolsten Opener waren die Leute, die das Profil wirklich gelesen haben. Also das merkst du schon am Text. Und die nicht sofort dieses pushy, lass uns treffen zum Vögeln, sondern einfach Interesse an dir als Person hatten und die halt auch viel Geduld hatten, das muss man auch dazu sagen. Also nicht nur einmal geschrieben und dann pampfig geworden, sondern hey, ich sehe, die Nachricht geht gerade unter. Weiß ich nicht, wollen wir auf Instagram oder so wechseln?
Ja.
Das hat tatsächlich meistens gut funktioniert.
Das schreibe ich tatsächlich auch meistens immer schnell. Also
Medienwechsel.
So, ich gebe halt meine Telefonnummer, so schreib mir auf WhatsApp.
Ja, ich glaube, als Mann gibst du sie schneller raus. Ich glaube, als Frau bin ich da echt ein bisschen picky.
Ja?
Ja, doch.
Ja, weil ich finde, heutzutage irgendwie ist ja, du kannst ja Leute einfach auch blockieren. Und ja, ob du jetzt auf Insta genervt bist oder auf WhatsApp.
Ich bin dann auf Telegram rüber, weil du kannst den Chat einfach ungeschehen machen. Stimmt. Du bist dann relativ safe wieder raus aus der Konversation. Oder Instagram ging auch ganz gut. Also tatsächlich. Aber die wenigsten Kontakte, die ich habe, sind über den Joy-Club entstanden die letzten Jahre.
Okay.
Der Joy-Club war am Anfang recht klein. Also zumindest in Nürnberg kannte jeder jeden.
Hm.
Es sind immer noch die gleichen Leute wie vor 10 Jahren da. Man kennt sich. Über Corona ist natürlich der Traffic auf dieser Seite höher geworden. Ne? Die Leute waren einsam, allein daheim. Dating-Apps und Joy liefen, glaube ich, ganz gut. Und die sind gewachsen in der Zeit. Also Joy hatte einen riesen Zuwachs an Menschen. Da hat sich die Plattform auch verändert. Also ich habe seitdem immer blödere Nachrichten, Beleidigungen, Hassnachrichten, wenn ich nicht sofort reagiert habe. Also die schießen dann schon, ne? Und ich mache der Männer jetzt nicht verteidigen, um Gottes Willen, aber wenn ich merke als Mann, ich schreibe halt 200 Frauen an und kriege keine Antwort und zahle einen Huni im Jahr gefühlt, dass das die Laune nicht fördert, kann ich mir schon vorstellen.
Ja, aber da muss man natürlich auch selber mal reflektieren, was ist denn, was mache ich vielleicht falsch, ne?
Ich glaube auch, dass ganz viele sich super Mühe geben beim Schreiben. Also, dass es gar nicht an, ich schreibe einen Unfug öfter mal scheitert, sondern eher dieses, hey, das sind 200 Idioten, so alias Quantität gegen Qualität, und die gute Nachricht rutscht weg. Das heißt, du kannst dir unwahrscheinlich Mühe geben als Mann. Wenn die Frau überschüttet wird, wird das nichts. Also, wenn ich feiern gehe, zum Beispiel, lerne ich mehr Leute kennen, also auf Kinky-Veranstaltungen und Co., weil du einfach mit den Leuten mal sprichst. Also, du hast einfach als Mann auch die Chance, die Frau einfach mal anzuquatschen und zu sagen, hey, keine Ahnung, ich finde dein Content gut, ich finde das gut, was du machst.
Dein Content.
Dein Content. Nein, aber du weißt schon, was ich meine. Also, du hast viel leichter den Einstieg, wenn eine Person vor dir steht, wie natürlich über diesen digitalen Weg, der halt dann.
Aber das trauen sich halt viele Männer nicht, ne?
Aber ich verstehe nicht, warum.
Kann ich dir erklären.
Bin ich gespannt.
Ja, das ist ja evolutionstechnisch kann man das ja relativ gut erklären. Also wir haben ja total viele Verhaltensweisen in uns noch drin, die aus der Steinzeit kommen, ne? Die überhaupt nicht mehr nötig wären, so, ne? Und früher hat man in kleinen Gruppen gelebt und wenn man dann einen Korb gekriegt hat, dann hat das sofort soziale Auswirkungen gehabt, ne? Und das ist halt nicht mehr so, aber Männer haben das halt trotzdem immer noch im Kopf irgendwie drin. Das ist das eine. Und das zweite ist halt, es muss man halt auch mit umgehen können, einen Korb zu kriegen, ne? Und das habe ich ja auch schon öfter im Podcast erzählt. Es ist halt auch immer so, ich habe das Glück, dass es bei mir ganz gut läuft mit den Frauen. Und aber es ist trotzdem, wenn ich einen Korb kriege, ich weiß nicht, passiert dir das?
Welche Körbe kriegst du denn? Sind das charmante Körbe oder sind das einen
Gehweiter? Zu mir ist niemand böse.
Also recht soft und
super. Ich meine nur, dass Männer im Generellen natürlich viel mehr Körbe kriegen als Frauen.
Bestimmt, ja.
Also, oder es ist halt auch, das ist ja auch zum Beispiel einfach so ein Fact. Es kann eine mittelhübsche Frau auf eine Sexparty gehen und die wird trotzdem mehr Zulauf haben als der heißeste Typ an dem Abend.
Ich glaube, wenn sich die Frauen noch nicht trauen, ihn anzusprechen, dass immer wieder in dieser Ansprechthematik, wer ist verkappter von beiden?
Wie auch immer. Also das ist ja bei allen, auch bei Joy Club hast du ja immer dieses Verhältnis 5:1. Ne? Du hast ja immer, das ist ja so einer der wenigen Vorteile, die man wirklich einfach als Frau hat. Das muss man ja sagen.
Weiß ich nicht. Also ich weiß, so dieser Körbe-Thematik, ich weiß, ich krieg 5 Typen, die mir auf Joy hinterherrennen. Wenn ich auf der Party bin, spricht mich einer davon an. Höchstens. Ja. Und das ist der eine, der gerade mutig ist, weil er gerade neben mir steht. Aber weiß ich nicht.
Aber pass auf, wenn wir beide jetzt heute Abend Sex haben wollen, ne?
Ja.
Wir gehen beide auf Joy Club. Ja. Und wir sagen, okay, wir schreiben jeder 5 Menschen an.
Ja gut, da habe ich mich schneller durch.
So.
Klar, ne? So. Klar, den muss ich dir lassen, ja klar.
So.
Nee, so, ja gut, da bin ich deutlich schneller.
Ja. Und das Gleiche passiert auch, wenn wir jetzt draußen auf die Domplatte gehen und da live Menschen ansprechen würden.
Auf jeden Fall, aber das ist jetzt wieder der Unterschied. Ich kenne wenig Männer, die noch Frauen ansprechen. Ne? Wir hatten das im Freundeskreis auch, die Diskussion, also Fraktion Frau, Fraktion Mann, in dem Diskussionsrahmen. Ich habe zum Beispiel gesagt, ich finde es total cool, wenn mich jemand anspricht. Ne? Passiert aber selten, weil die Leute trauen sich halt per se einfach weniger. Inzwischen spreche ich die Leute an. Mhm. Und ich glaube, das hat mir diese Kinky-Feierei schon gezeigt. Hey, wenn ich jemand gut finde, es muss ja nicht mal aus Flirtabsicht sein, sondern einfach dieses, hey, du hast ein cooles Tattoo, hey, das Outfit ist schön. Was hier
und die Männer freuen sich dann
die
bestimmt
freuen
tierisch.
Sich,
ne?
Die freuen sich und du kannst trotzdem weitergehen und dieses, es nimmt dir keiner übel, wenn du dann sagst, in Gedanken so, oh, vielleicht vibet es nicht so. Aber du hast einer Person ein Kompliment gemacht Und Frauen untereinander freuen sich noch viel mehr. Das ist nämlich die nicht Flirt, die Wertschätzung, die man da gern hat. Du kannst einfach weitergehen und es nimmt dir kein Mensch übel. Und das lernst du dann halt auch in dieser Kinky-Szene, dieses, du kannst flirten, ohne das Gefühl zu haben, es muss jetzt irgendwas passieren. Mhm. Sondern einfach dieses, hey, es hat sich jemand gefreut, wenn er mich gut findet oder sie mich gut findet, die kommt wieder.
Aber das habe ich auch zum Beispiel, das habe ich im Swingerclub gut gelernt, mit Körben umzugehen, ne? Mhm. Weil du hast halt manchmal das Glück und alle wollen dich und manchmal.
Dachtest du, nee.
Manchmal kriegst du halt auch ein paar Neins und dann zu merken, ja gut, ist jetzt auch nicht so schlimm, ne?
Aber ich glaube, als Mann im Swingerclub ist ein Nein härter wie auf einer Kinky-Party.
Ja.
Also allein dieses Mann zahlt 100 Euro für einen Abend, ich zahle 5.
Ich war auch noch nie allein im Swingerclub, muss ich sagen. Ich bin wenn dann immer als Paar. Mhm.
Ich glaube, das war das, was mich dann so gestört hat, wo ich mir dachte, hey, ich will mich auch mit einer Solo-Person unterhalten. Und jetzt nicht das Gefühl haben, hey, der hat 100 Euro gezahlt und spricht nur mit mir. Irgendwie, also ich hatte nicht das Gefühl, ich muss dann auf die Matte mit dem.
Mhm.
Aber auf einer Kinky weiß ich, du zahlst den gleichen Eintritt wie ich. Ne, du hast nicht diesen Tinder, es wird teurer als Mann, Thematik.
Mhm.
Und ich weiß nicht, manchmal wünsche ich mir da auch so dieses, hey, ich werde gern angesprochen, flirte einfach und was ich vorhin meinte, dann tausche ich auch lieber mal eine Nummer aus und sage, hey, keine Ahnung, wir haben die gleichen Vorlieben, wir haben das gleiche Denkmuster. Lass uns doch mal zu zweit treffen. Weil das Intimität ist halt eine Kopfsache.
Mhm.
Und Sex in einem Club macht Spaß, aber du kannst dich nicht auf dein Gegenüber konzentrieren. Wenn du es nicht kennst, du siehst weniger, du hörst weniger. Es ist einfach relativ dumpf, die ganze Thematik, finde ich.
Du hast nach Corona angefangen.
Ja, mit der Kinky. Genau. Ja. Hm? Und das gab's bei uns einfach nicht. Also ich bin halt dann wirklich nach Hamburg gefahren, weil Hamburg war natürlich so ein bisschen Vorreiter. Und irgendwann ging das dann in München so ein bisschen los. Also dass eine Kinky Galore einfach mal da ist. Und dann bin ich halt viel gereist und habe aber irgendwann festgestellt, okay, Bayern ist schon ein eigenes Pflaster, auch in der Kinky-Szene. Wir sind da ein bisschen eigen. Und war dann ganz oft ja hier im Ruhrport, in Hamburg und Co. Und habe einfach festgestellt, okay, es ist eine eigene Bubble. Ich muss aber auch nicht mehr nach außen vorsichtig sein, wer kriegt's mit. Das hatte ich am Anfang von Scheu schon eher, dass ich im Freundeskreis geguckt habe, hey, wem kann ich Ihnen das erzählen?
Mhm.
Inzwischen habe ich das Gefühl, die Leute werden empfänglicher dafür. Nicht, dass sie es selber machen, aber eher dieses, okay, ich akzeptiere, dass es noch eine andere Realität daneben gibt.
Ich finde interessant, dass das ja irgendwie anscheinend diese Kinkiness schon voll krass in dir war.
Mhm.
Wie kommt das? Oder hast du da eine Erklärung für? Oder würdest du einfach sagen, das ist einfach so, ich bin einfach, für mich ist Sexualität wichtiger als für andere Menschen, oder?
Ich glaube das schon auch. Ich glaube aber, dass Sexualität viel mit dir als Person macht. Also sei es irgendwie egomäßig. Also dir geht's natürlich besser, wenn du einfach zu dir selber stehst. Je mehr du dich selber verleugnest und sagst, oh, das ist eine Schmuddelkiste, das schaue ich nicht an, ich beschäftige mich nicht mit mir selber. Du drückst Sachen weg. Und für mich war immer klar, ich stehe absolut hinter mir, ich stehe hinter meinem Körper, ne, stehe ja auch modelmäßig vor der Kamera und wusste einfach, je mehr ich hinter mir stehe, desto wohler fühle ich mich und ich bin auch mit mehreren Frauen im Kontakt, ne, durch meine ehemalige Arbeit auch. Und man muss sagen, hey, man darf auch einfach Frau sein und muss halt nicht immer Madonna sein, ne? Also dieser pure Madonna-Komplex, ne? Genau, und fühle mich dann schon deutlich wohler, wenn ich einfach sagen kann, ich muss mich nicht verstellen.
Gibt es Dinge, so gerade im Anfang, so mit 19, 20, Praktiken oder Sachen, für die du dich damals geschämt hast? Oder hast du das nie?
Nee, geschämt nicht. Ich glaube, es ist eher andersrum. Im Nachhinein überlegt man dann schon, würde ich alles nochmal machen? Das ist eine sehr prägnante Frage, wenn du früh anfängst, würde ich die Erfahrung nochmal machen? Das, ne, man hinterfragt sich dann mal. Und ich hatte aber nicht den Moment, dass ich sage, okay, das habe ich gemacht. Oh Gott, will ich nie wieder tun. Aber ich glaube, ich würde manche Sachen anders machen oder anders bewerten.
Aber du hast keine Scham? Also ich weiß, ich kann zum Beispiel von mir sagen, als ich dann irgendwann mit Anfang 20 gemerkt habe, also ich bin ja total hetero, aber ich habe halt, wie gesagt, gemerkt, dass ich anal bei mir gut finde. Das habe ich mich schon für ein bisschen geschämt. weil das ja so als schwul, ich meine, ich bin jetzt auch nochmal, ich bin ja 43, also ja, das war ja nochmal ein bisschen eine andere Zeit. Ja, und aber da habe ich mich schon auch, ja, was heißt geschämt, aber ja, ich habe schon gedacht, ist es in Ordnung, ist das zu...
Ich glaube, ich hatte den Vorteil, dass ich niemanden hatte, der mich dafür geschämt hätte. Ich habe sehr viel Zuspruch bekommen für das, was ich gemacht habe. Also sei es im Joy-Club damals, also mein Profil ging ordentlich durch die Decke damals, habe da viel Zuspruch bekommen. Und man muss dazu sagen, ich hatte immer einen Freundeskreis, der mich akzeptiert hat. Also egal, was ich denen erzählt habe, die haben mich ein bisschen verkrutzt angeguckt, haben es aber nie geschämt.
Mhm.
Und klar kriege ich die andere Seite der Medaille mit. Also wo dann, ne, ich dann auch mal einen dummen Kommentar gedrückt bekomme. Aber es ist seltener, als dass es gehypt wird irgendwo oder gut gefunden wird.
Mhm.
Nee, so ein richtiges Schamthema? Nee.
Hast du es deinen Eltern erzählt, hast du das gemacht?
Tatsächlich ja. Ich war da sehr transparent, weil ich einfach gesagt habe, was ist, wenn es jemand findet? Das ist ja die größte Angst bei Leuten auf Social Media, Joy-Club, wie die Plattformen alle heißen. Was ist, wenn mich mein Nachbar das sieht? Was ist, wenn mich meine Mutter das sieht? Das wäre, glaube ich, mein Worst-Case-Szenario gewesen. Und ich habe gesagt, okay, ich werde mir da einfach einen krassen Schutzschild bauen und einfach ehrlich sein zu meinem Umfeld. Und ich habe halt teilweise Hippie-Eltern.
Okay, also, das war dann auch cool für die quasi.
Genau, das war für die cool. Die haben eher mit dem Thema Poli so ein bisschen gehadert, weil sie gesagt haben, oh, lern den mal dreiviertel Jahr kennen, wenn er sich hält oder sie sich hält. Das darfst mit nach Hause. Aber ich habe auch jüngere Geschwister, die sich bei mir dann auch indirekt mal geoutet haben. Wo ich mir dachte, wäre ich nicht so offen mit manchen Themen.
Die auch kinky sind, oder?
Nee, nicht kinky, aber auf verschiedenste Geschlechter stehen, auch auf verschiedenste Denkweisen haben. Da war einfach keine Scham da. Was ich cool fand, es hat, glaube ich, vielen Leuten auch einfach die Angst genommen, mit mir offen über Dinge zu reden, weil die wussten, okay, was kommt denn? Negatives nichts. Ich höre mir das an und frage dann auch immer, willst du meine Meinung hören als ich? Oder möchtest du es mir einfach erzählen und wir lassen es so stehen im Raum? Ja. Die waren da schon recht entspannt und der Freundeskreis erst recht.
Also, ja, okay, krass. Und also das hast du denn nie gehabt? Das ist ja cool.
Ich habe eher Freunde gehabt, die danach gesagt haben, ich will auch mal kinky feiern gehen. Also dieses, es darf noch was anderes geben und so Sexualität, Dating, Poly, es muss keine Weltreligion sein. Also ich kann mich mit einem hochmonogamen Menschen, und einer meiner Ängsten ist hochmonogam, wir können zusammen hinhocken und über Themen diskutieren. Und er hat gesagt, hey du, ich werde nie so sein. Niemals, nie nicht. Aber ich verstehe, warum du es machst. Und wenn was ist, ruf mich an.
Mhm.
Dementsprechend hatte ich immer ein Netz.
Kennst du das auch, dass Leute, die jetzt nicht aus der Kinky-Szene sind, gern mal mit auf eine Kinky-Party wollen und du so denkst, dich nehme ich auf keinen Fall damit hin.
Nein, also eher das Phänomen, mein Instagram-Account explodiert manchmal mit, oh, kann ich mit auf die Kinky gehen, wo ich mir denke, boah, ich bin die schlechteste Begleitung in dem Punkt, den du haben kannst, bin da nicht hilfreich.
Weil
ich ein Freigeist bin, weil ich mich viel selber bewege. Ja. Also ich brauche, wenn dann, eine sehr extrovertierte Begleitung.
Die auch selber klarkommt.
Die auch alleine mal klarkommt, wo man dann sagt, hey, wenn du nach Hause gehst, klar, wir schreiben uns, wir haben einen Treffpunkt. Ne? Also ankern, Leute, ankern auf der Party kann ich. Auf die aufpassen, im Groben.
Ja.
Aber ich will mich frei bewegen können in dem Moment. Und ich passe natürlich auf meine beste Freundin anders auf wie auf einen Fremden. Klar, aber ja, hab schon Leute mitgenommen, wo ich mir dachte, ha, mal gucken. Die sich dann aber so wohl gefühlt haben, dass ich sie 8 Stunden nicht mehr gesehen habe.
Ja, aber ich habe das gerade in diesem... bei diesem Gruppensex-Kontext, auch so bei privaten Partys, dass so Typen, also in meinem Fall dann halt Typen, die dann halt gerne mal da mitmachen würden und ich mir so gedacht habe, nee, du kannst das nicht.
Mhm.
Weil einfach, man muss ja auch gerade als Mann, muss man ja auch es gibt ja so eine Gruppensex-Etikette, sag ich mal so.
Bisschen, ne?
So weiß ich nicht, so, ich finde so zum Beispiel ein Ding ist, es kann jedem mal passieren, dass es nicht so richtig klappt.
Ja, klar.
Dann zieh dich zurück. Setz dich irgendwo hin, hol dir einen runter oder mach irgendwas, aber geh den Leuten damit nicht auf den Sack.
Das also meine lieblingsmännliche Attitude ist, also im Negative ist so dieses, oh, ich krieg gerade keinen hoch, aber jetzt befriedige ich mich mal ganz kurz. Nur musst du ganz kurz bei mir, dann kann ich wieder. Das ist das Unsexeste, was ein Mann zu mir sagen kann, da bin ich raus.
Ja.
Da stehe ich einfach wortlos aus und gehe inzwischen.
Ja.
Weil man einfach, es gibt auch den Fakt, wo es mal nicht funktioniert.
Aber da muss ich sagen, ja. Aber was ich schon auch manchmal mache, also es gibt, wenn man jetzt Sex haben will und ich merke, die Frau möchte Sex haben und die kennt mich noch nicht so gut, dann sage ich der schon, du pass mal auf, wenn du das oder das machst, dann klappt das gleich.
Genau.
Einfach weil ich dann so denke, so weil ich weiß, es klappt dann und es gibt da so ein paar Tricks, wie ich mich kenne.
Das ist aber was anderes. Ich finde, das ist Kommunikationsskill dahinter.
Ja.
Zu sagen, hey, wenn das jetzt nicht klappt, hey, auf das wird funktionieren.
Ja.
Ist eine ganz andere Kommunikation, wie zwickst du mir mal ein bisschen ein, dann geht das wieder. Und dann denkst du dir als Frau, hey, nee.
Aber weißt du, es ist interessant, es ist ja eigentlich dasselbe, nur anders kommuniziert. Da sieht man mal wieder, wie krass es auf die Kommunikation ankommt und dass man eigentlich gar nicht sagen kann, irgendwie das oder das ist richtig, sondern wie. Also nicht mal, was du sagst, sondern wie du es sagst.
Also ich werde mich keine 5 Minuten da abmühen, bis da was passiert, weil ich mir denke, nee, das ist nicht meine Art von Sexualität. Also wenn, würde ich das ganz spielerisch haben und wenn du vorher gut kommunizierst oder in dem Moment auch sagst du, ich kann gerade nicht, finde ich das deutlich attraktiver, wie zu sagen, oh, ich mache das jetzt auf Zwang 10 Minuten weiter, wo sich beide dann irgendwann denken, also für ihn ist es ja auch nicht geil, sich zu denken, jetzt kann ich nicht.
Ja, und vor allen Dingen bei mir, also wenn man gute Menschenkenntnis hat, dann siehst du auch so ein Beispiel, Frau bläst mir ein und ich sehe der schon an, die ist jetzt genervt, dass er nicht ganz hart ist und will bläst eigentlich nur noch, damit er hart wird, dann kannst du es auch direkt vergessen, dann kann das ja nicht funktionieren.
Ich hatte eine meiner süßesten Begegnungen, wir haben bis heute Kontakt, das ist auch einer meiner engsten Herzmenschen, den habe ich in einem Playroom kennengelernt. Der saß da verloren rum, seine Begleitung weg, ich saß da verloren rum, meine Begleitung auch weg. Und was ich so schön fand, wir haben nur rumgeknuscht und er schaut mich an und sagt, du bist so ein schöner Mensch. So gar nicht auf Sexualität, irgendwie, es muss was laufen. Ich war so perplex von dieser Aussage. Ich habe mit vielem gerechnet, damit nicht. Und dann beugt er sich über mich und sagt, du, ich kann halt hier jetzt nicht. Es ist einfach von der Stimmung nicht. Und dann habe ich ihn angegrenzt und gesagt, du, ja, geht mir auch so. Wir standen dann 3 Stunden im strömenden Regen aus und haben weiter gequatscht und haben uns dann halt auch privat getroffen. Und wir haben seit bestimmt 4 Jahren Kontakt. Und ich freue mich jedes Mal, wenn der andere sagt, hey, wir sehen uns, hey, wollen wir uns sehen. Das ist einer der süßesten Menschen in meinem Leben, wo ich sage, hätten wir an dem Tag auf Zwang das da in den Playroom gemacht, hätten wir den Kontakt heute nicht. Bin ich mir sehr sicher, dass der weg gewesen wäre. Also, es hat immer meine Überlegung ist immer, will ich jagen oder will ich Leute kennenlernen an dem Abend? Und es kann auch switchen, aber dieses, wenn ich einfach connecten will, will ich connecten. Wenn ich sage, hey, keine Ahnung, ich hätte heute Abend Bock, irgendwas zu starten, flirte ich natürlich offensiver. Ne?
Aber das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Und es gibt da ja auch unterschiedliche, also zum Beispiel, es gibt ja auch dieses Ding, ich schlaf mit jemandem, um den mal gehabt zu haben, was du meinst, mit Jagen.
Das
Trieb, und also das habe ich zum Beispiel auch gar nicht so, sondern ich habe wirklich Sex des Sexes wegen, weißt du? Also gibt's halt auch so, ich würde auch eher, weiß nicht, 2 Frauen, die eine ist jetzt irgendwie noch nicht mal super heiß, aber die hat eine geile Energie, die riecht vielleicht gut.
Klar, das sind ja Kunstsachen.
Würde ich mich immer für die gegenüber dem Topmodel entscheiden, weil es da um Energie geht. Und ich kenne aber auch echt viele Typen, die dann einfach nur, um bei ihren Jungs oder irgendwie anzugeben, guck mal, ich habe sie.
Jeder.
So, klar. Das ist mir, und wenn mir alle sagen, die ist hässlich und ich finde die geil, ist mir so scheißegal, dass alle sagen, die ist hässlich.
Aber ich glaube, das machen wir Frauen schon auch. Ich würde uns jetzt nicht mal in die Unschuldschublade stecken und sagen, wir machen den Scheiß nicht auch. Es gibt beim Feiern die schönsten Typen, das sind auch die, wo auf Social Media durch 1000 Decken gehen. Und dann unterhalte ich mich mit dem und denke mir so, Ja, nee, weil einfach die Energie fehlt, die Kommunikation. Du kannst mir den schönsten Mensch auf dieser Erde aus dem Bauch binden, wenn der dumm ist wie ein Stück Toastbrot, dann wird das nichts.
Und das Ding ist, nee. Menschen, ja, die jetzt nicht so mega hübsch sind, die können meistens auch besser flirten, einfach weil sie es müssen.
Ja, ja.
Weißt du, also als richtig, also als wenn du so, also ich kann gut flirten, weil ich es einfach auch muss, es ist so, ne?
Die kennst du dann einfach an und nimmst sie mit.
Es ist so, ich hatte mal so eine Situation auf der KitKat. Da war eine Frau, die kannte ich auch schon und die hatte so einen ganz ruhigen, aber super hübschen Freund auch. Ne? Der war jetzt noch nicht dumm, ne? Aber halt so ganz, ganz ruhig. Ja. Ne? Und dann haben wir uns so unterhalten und wir saßen und ich habe so gelabert. Ne? Und dann hat die so aus dem Nichts plötzlich so zu mir gesagt, boah, Fabian, du laberst die Weiber auch einfach ins Bett. Ist schon geil. Ne?
So, das funktioniert ja aber auch. Aber das ist das, was ich meinte. Lieber quatsche ich mit jemand und denke mir so, hey, der hat eine coole Ausstrahlung, eine coole Energie, der zieht mich im Zwischenmenschlichen an, ne, dann ist außen nicht mehr die oberste Prio. Also klar, jeder achtet auf Optik. Jeder, der mir sagt, er achtet gar nicht drauf, lügt sich da auch ein bisschen in die Tasche.
Es muss einem ja auch selber gefallen. Das ist wiederum das Ding, ne? Wenn ich jetzt, also ich finde jetzt halt auch hardcore übergewichtige Frauen finde ich halt auch nicht schön. Nee. So, also, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass irgendjemand sagt, guck mal, die, sondern einfach mit meiner persönlichen Ästhetik, die ja auch von unserer Gesellschaft gedingst ist.
Aber da sind wir wieder beim Thema Korb kriegen. Ich krieg schon auch mal den Korb und ich nehme den nicht persönlich.
Erzähl mal, was ist dein härtester Korb?
Ich habe keinen harten Korb gekriegt tatsächlich. Also das noch gar nicht.
Aber den, erzähl mal von dem, der dir, der dir am meisten wehgetan hat, Ben.
Ich habe gerade überlegt, ich glaube, was ich gemerkt habe, ist, dass ich gekorbt worden bin, weil ich ein paar Kilos mehr hatte eine Zeit lang. Also deswegen habe ich Körbe bekommen. Also ne, es waren, lass es mal 5 Kilo sein, 5 bis 7 Kilo. Ne, den Spektrum. Da wurde ich gekorbt von Typen und nicht gekorbt im Sinne von, ich kriege eine dumme Ansage, aber ich wusste, es liegt genau in dieser Kilo-Thematik. Ne, vielleicht habe ich das auch ausgestrahlt. Ich mag meinen Eigenanteil daran nicht wegreden. Aber da habe ich Körbe gekriegt und dann ist das Gewicht nach unten gegangen, weil ich Sport gemacht habe, auf mich geachtet habe. Ne, einfach Wohlfühlfaktoren einfach eingebaut habe. Und dann sind die Typen mir hinterhergerannt in Schlange. Und das ist was mich, glaube ich, mehr anwidert wie ein Korb. Dieses, oh, du hast voll gut abgenommen. Oh, schaust du jetzt geil aus. Und dann dieses, oh, ich umarme dich jetzt mal und häng dir körperlich an der Backe, wo ich sag, hey, es bin immer noch dieselbe Person, aber halt mit anderen optischen Standards. Und das waren, glaube ich, Körbe, die mich mehr beschäftigt haben. Also nicht unbedingt wehgetan, aber wo ich schon drüber nachgedacht habe und mir dachte, weiß ich nicht. Also wäre diese Abnehmthematik nicht gewesen oder wäre ich nicht die Frau gewesen, die das so abgenommen hätte, und ich hätte das mitbekommen, wäre der Typ bei mir unten durch gewesen. Also den hätte ich dann auch nicht mit der Kneifzange gemacht, wenn er das irgendwie mit einer Freundin von mir gemacht hätte. Also, ne? Das ist immer wieder in dieser
Flirt. Auf der anderen Seite, hast du dem schon mal einen Typen Korb gegeben, weil du ihn zu dick fandest? Oder weil du ihn...
Unattraktiv. Ja, klar. Also, weil ich halt auch schon gesagt habe, hey, es passt einfach für mich nicht. Also, da bin ich schon transparent und zu sagen, hey, ne, wir haben ein cooles Gespräch, aber es passt für mich einfach nicht. Und ich finde, man muss es auch nicht groß begründen.
Nö.
Also weil du Dinge begründest, tust du jemand weh. Wenn du einfach sagst, hey, es passt nicht, oder auch sagst, hey, du, ich will jetzt mal weiter zu meiner Freundin gehen. Es ist ein netter Korb. Und ich finde, ein Korb darf auch einfach sein, ich gehe jetzt mal, es passt nicht.
Es ist ja auch so, es gibt ja diesen Spruch, Attraction is not a choice.
Klar.
Also das ist ja auch so, es kann ja auch so, ich finde immer so, was für mich immer super wichtig ist, ist die Geruchsthematik.
Voll.
Und damit meine ich jetzt nicht, ob jemand ungewaschen ist so, ne, sondern ob du den Geruch, ich glaube, das ist so eine krasse Rolle im Unterbewussten spielt. Bei normalen und bei mir sogar, weil ich auch explizit drauf achte.
Klar.
Ja.
Ich weiß nicht, also ich finde Geruch natürlich wichtig. Also das ist diese Mischung muss stimmen. Ich muss einen Mensch abholen. Und das heißt nicht, der ist perfekt und er fällt mir das Goldene vom Ei. Sondern auch die coolsten Dates im Privaten waren immer die, dass ich einfach mich mit der Person stundenlang unterhalten habe können. Und einfach flirten habe können, ohne dass ich dann musste, hey, kann ich das jetzt erzählen oder nicht? Sondern einfach dieses, ich kann ich sein. hat bei mir viele Türen auch geöffnet, einfach im Dating.
Ich finde ja auch sogar, dass es so vermeintliche Mangel oder Sachen gibt, die Gesellschaft als nicht schön einordnen würde, die ich dann sogar manchmal geil finde.
Ja.
Also wenn dann hast du so mal als Beispiel eine Frau, die hat irgendwie einen super Körper, aber die Brüste, die hängen irgendwie ein bisschen oder die sind irgendwie so, dann kann ich den vermeintlichen Makel sogar richtig
gut finden.
Ja. So auch so je nachdem, es kommt natürlich immer auf den Typ Frau an, wenn es eine Narbe oder irgendwas das wird mich auch nicht stören so.
Nee, also es gibt glaube ich Leute, die schon nach so viel anschauen und gucken, aber ich will nicht abgescreent werden. Also will ich nicht und ich weiß, ich habe Makel, ich stehe da auch dazu. Also,
ja, aber wer hat das ja nicht?
Also, klar. Also, ne, oder beim Thema Modeln. Ich war schon bei Freundinnen bei Shootings mit dabei, die halt dann ihre Narbe abgedeckt haben. Ich so, hey, lass die doch.
Ja.
Also, das ist ja was dich ausmacht. Aber ja, diese Makel-Thematik, ich glaube, die Leute wollen halt immer schön sein. Ich glaube, dieses Schönheitsideal beim Dating, in der Kinky-Szene kommt es auch langsam. Nee, gib mir jemand, der echt ist in dem Moment und einfach das auch ein bisschen ausstrahlt.
Es gibt ja Marquis de Sade, der hat ja in seinem Buch Die 120 Tage von Sodom steht ein Satz drin, der geht so, es gibt keinen Makel, für den es keinen Schätzer gibt.
Das stimmt.
Ja. Das ist ein ganz guter Satz.
Der ist süß. Der ist ja immer mega süß.
Vor allem für ihn. Sonst nicht so schöne Sachen da drin. Oder?
Es gab mal einen Spruch bei uns in der Familie, für jeden Topf gibt's einen Deckel und für jeden Woche eine Klarsichtfolie. Ich fand den auch ganz nett. Ja. Nee, aber du wirst immer jemanden finden, der dich schön findet oder so. Also ich will nicht jedem gefallen. Will ich gar nicht. Warum? Also so hätten wir uns auch nicht fortgepflanzt. Also wenn jeder jeden gut gefunden hätte, wären wir auch eine komische Generation, glaube ich. Mhm. Aber ich will nicht jedem gefallen. Sei es optisch, auch zwischenmenschlich. Ich muss nicht jeder mögen, das ist.
Wobei, da muss man natürlich auch sagen, das muss man sich halt auch leisten können. Ne? Mhm. Weil man muss ja schon auch ehrlicherweise sagen, dass du natürlich schon auch attraktiv bist.
Mhm.
Also das alles andere wäre jetzt, klar, es wird bestimmt auch immer noch den einen oder anderen Spezialisten geben, der dir sagen würde, du bist zu dick oder so. Ne?
Ich glaube, aber wenn du aus diesem Attraktivitätsmuster mal rausfällst, also auch Gewichtszunahme war ein Riesenthema. Wenn ich feiern gegangen bin, die Leute haben mich nicht darauf angesprochen, weil ich zugenommen habe. Das haben sie gekonnt ignoriert. Ich habe es irgendwann gemerkt und wurde auch darauf angesprochen von engeren Freunden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ist passiert, ich arbeite aktiv dagegen. Und danach waren die Reaktionen, oh, du hast voll abgenommen, steht dir voll gut. Und fupp an mir dran, wo ich mir dachte, weiß ich nicht, aber ja, ich verstehe den
Punkt. Hat sich abgeturnt.
Ja, es hat mich massiv abgeturnt, weil ich mir dachte, weiß ich nicht. Wie gesagt, es ist halt jetzt eine Hautrolle mehr. Es waren jetzt keine 20 Kilo.
Ich wollte gerade fragen, wie viel war es denn?
Ich glaube 7. 7? Also absolut im Rahmen.
Ja, ja, ja.
Na, aber das war ein Grund, worauf Leute reagiert haben und ich habe das nicht gemerkt. Ne?
Mhm.
Ich habe das im Nachhinein gemerkt und dachte mir dann so, weiß ich nicht, ich für mich habe die Lehre schon, ich wäre ein Mensch, der es gleich bei meiner besten Freundin schon anspricht und sagt, hey, du nimmst gerade zu, geht's dir gut? Also gar nicht auf, hey, du wirst dick und unattraktiv, sondern hey, was ist denn los? Merkst du, das ist irgendwas? Das ist aber eine ganz andere Grundperspektive, das ist mir schon auch klar.
Ja, ja. Was würdest du denn machen? Stell dir mal vor, du lernst einen Typen kennen und den findest du auch total super, alles super. Und der hat einen Mikropenis. Was machst du dann?
Oh Gott, ich glaube, ich werde da raus. Das klingt jetzt echt gemein, weil wir Frauen jammern ja auch immer, wir werden diskriminiert aufgrund von das. Aber für mich, glaube ich, würde es dann auch nicht passen. Also ich finde schon, Sex ist eine wichtige Rolle und ich glaube, es ist doch ein Attraktivitätsmerkmal. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, nein, es ist es nicht.
Aber siehst du, dann könntest du ja eigentlich einen Typ, also ich persönlich habe das jetzt nicht mit dem Gewicht. Also ja, ich würde 7 Kilo mehr oder weniger, ist mir relativ nicht egal, weil es mir so um die Energie geht. Aber ich finde, auf der anderen Seite muss man dann auch ehrlich sagen, wenn es für einen Typen wenn der es dann halt auch nicht mehr attraktiv findet oder eine Person, dann ist das ja auch in Ordnung, ne?
Ja, das ist, wie gesagt, ich glaube, mein Phänomen war immer Männer auf Dating-Profilen. wenn Männer kleiner waren, ich habe auch kleinere Männer gedatet.
Ja.
Und die haben mir immer erzählt, was sie für Körbe gekriegt haben, aufgrund ihrer Körperhöhe. Da habe ich auch gesagt, naja, kannst ja auch nichts dagegen tun. Was willst du denn machen? Schlägst dich auf die Schreckbahn, funktioniert halt nicht. Und ich glaube schon, dass wir im Dating sehr oberflächlich werden. Ne? Also in dem Online, ich wisch die Person weg, Dating zumindest. Ich glaube, im echten Leben flirten, so wieder nehmen. Glaube ich, wenn es funktioniert, ist leichter, weil du hast einen Geruch, du hast eine Mimik, du hast eine Gestik. Online wischst du die Leute einfach weg. Mm. Ist 1,70 Meter groß weg.
Mm.
Ne? Also ich glaube schon, dass wenn du eine Person siehst und die dich anzieht, dass das schon gut matchen kann.
Ja.
Und dann würdest du sie wahrscheinlich schneller mal wegswipen.
Ich finde es auch interessant. Da muss ich ja auch nochmal sagen, da gibt's ja auch einen krassen Unterschied bei Männern und Frauen. Mhm. Ne? Also was wir eben schon hatten, dass halt Männer, also es gibt halt, ich glaube, das unterschätzen wir oder das unterschätzen auch Frauen sehr häufig, dass es schon ziemlich, bei der ganzen Feminismus-Diskussion, die richtig ist, unterschätzt, wie viele Männer keinen Zugriff auf körperliche Nähe im weitesten Sinn haben.
Voll.
Das ist voll. Richtig, richtig krass. Und auch jetzt, weil sie vielleicht nicht so mutig sind und weil sie Angst haben, jetzt auch nicht, weil es irgendwie Arschlöcher sind.
Nee,
ne? Und ich habe zum Beispiel bei dieser Feminismus-Diskussion oft das Gefühl, da werden dann so Männer so, da trifft's dann auch so teilweise die falschen Männer,
weil
die Arschlöcher, ja,
die
Machos, die kriegen die Frauen trotzdem.
Klar.
Das ist denen scheißegal. Und verunsichern tut man dann die Frauen, die Angst haben, eine Frau anzusprechen.
Weil die Männer, so. Die dann.
Ja. Die Männer, meine ich.
Ich wollte gerade sagen, die Frauen untereinander können das.
Die Männer. Und das ist, da denke ich auch im Moment viel drüber nach. Und da kommen wir nämlich zu unserer ersten Rubrik, nämlich der Kommentar-Reaction.
Darkroom-Dialoge, Kommentar-Check.
Ich lese dir einen Kommentar vor, den ich bekommen habe. Und zwar muss ich dazu sagen, ich habe in dem Podcast mit der Charlotte habe ich auch darüber gesprochen, weil es mich halt auch gerade so, weil es mich interessiert. Und da habe ich halt auch erzählt, dass ich ja relativ erfolgreich bei Frauen bin und dass ich trotzdem manchmal massiv unsicher bin. Also, dass ich auch so denke, so, wow, du bist so erfolgreich, aber trotzdem bin ich ganz oft sehr unsicher. Ja? Und dann hab ich das in einem Reel gepostet und prompt hat da jemand Folgendes drunter geschrieben. Und dann kannst du ja mal da was dazu sagen. Und zwar so sehr, dass diese Männer mit Dating etc. einfach aufhören. Das ist zwar nicht nur die Unsicherheit und die negativen Erfahrungen schuld, sondern auch die letzten 20 Jahre der Anforderungen von Frauen. Sprich keine Frau ungefragt an, sei nicht creepy, schon gar nicht im Gym, lass Frauen am besten in Ruhe, da du sonst im Internet landest, Frauen wählen sowieso lieber Bären. All das und lass uns gar nicht erst mit Dating-Apps anfangen. Die Statistiken ruinieren dir ganz sicher den Tag. Hinzu kommt, dass dadurch entstandene Gefühle immer eine bessere Option zu haben und so weiter. Also ja, du machst dir vermutlich wirklich keine Ahnung, was in so einem Kopf eines unsicheren Mannes abgeht, der nicht so gut bei Frauen ankommt.
Ich finde, er hat schon in Punkten recht. Genau, ich habe ja tatsächlich Psychiatrie-Krankenschwester gelernt. Also ich bin ja viel in Kontakt gewesen mit Frauen, Männern. Und Thema Sexualität und Dating ist ein krasses Tabuthema. Also dass Sexualität in der Psychiatrie angesprochen werden darf, braucht viel Vertrauen. Ne? Also so, dass du es erstmal über sowas reden kannst. Und wenn ich mich dann mit jungen Männern darüber unterhalten habe, weil sie sagen, hey, irgendwie, ich hätte gerne eine Freundin. Ne, dieser ganz normale Wunsch nach Beziehung. Und dann aber gesagt haben, oh, Dating-App, oh Gott, was nehme ich da für ein Profilbild? Oh Gott, wenn ich die like, wenn ich die jetzt anspreche. Weil das auch viel Schamthema dahinter ist. So, bin ich gut genug? Kann ich das mit der Gesellschaft mithalten? Also diese Dating-Thematik und die Ängste kann ich nachvollziehen und auch diese sprich keine Frau an, mach das nicht, ist ein Regelwerk, was irgendwann auf dich zukommt als Mann. Und ich weiß nicht, ab welchem Alter man das so verklickert bekommt von der Umwelt. Aber ich kann ja nur von mir sprechen. Ich hab's lieber, wenn mich jemand einfach anspricht. Natürlich bitte jetzt nicht irgendwie auf der Schlange am Klo oder so. Aber schon auf die Person zugeht und einfach sagt, hey, du hast ein schönes Lächeln. Und klar machst du das nicht, wenn die in einer Gruppe von 5 Frauen steht. Hätte ich auch Angst als Typ. Würde ich mir auch denken, oh, weiß ich nicht. Aber wie du sagst, ich glaube, junge Männer, Sexualität, Beziehung wird schwierig. Und auch durch diese ganzen TikTok-YouTuber, die da irgendwelche Wochenendseminare geben, wie musst du als Mann sein? Wenn man da Ausschnitte sieht, wie da Frauen mit da drin hocken, denke ich mir auch schon, so weiß ich nicht, ob das ist, was ich irgendwie an andere verklickern wollen würde.
Was meinst du zum Beispiel?
Ich weiß nicht, wie diese Seminare heißen, aber die kommen ja inzwischen aus Amerika.
Du meinst so Pickup-Artist?
Ich glaube,
so,
ja.
So Frauen abschleppen.
Ja, nicht diese Pickup-Artist, sondern es gibt wirklich Männer, die Coachings anbieten.
Ja,
wie
ja.
Wie behandle ich Frauen und Wochenendseminare haben, wo ich mir immer denke, ja, du lernst halt besser zu argumentieren und ne, zu wirken. Ich glaube, das ist schon cool, einfach rhetorisch ein bisschen was mitzukriegen. Wie flirte ich denn oder wie spreche ich jemand an? Aber die Grundintention ist halt, wir ziehen halt den Männern das Geld aus der Tasche und gucken wir mal, ob das was wird. Also, dass es dem da nicht gut geht, der den Kommentar geschrieben hat, glaube ich. Und dass da viel Angst und Scham dahinter ist.
Ja, ich glaube auch einfach, dass es vielen Männern genauso geht, ne? Weil es ja auch, ja, wie gesagt, ich habe es ja hochskaliert, wenn ich schon so unsicher bin,
klar.
Dann denke ich mir so, boah, stell dir mal vor, du kriegst nur Körbe. Und man, naja, und da, es gibt halt auch einfach viele Männer, die halt auch einfach nicht so attraktiv sind, ne? Und also das ist.
Ich glaube, es ist schon die Mischung aus, ich fühle mich, also was kriege ich denn mit von zu Hause? Ich glaube, das spielt schon eine Rolle mit. Also was wird mir daheim vorgelebt? Was muss ich denn leisten? Was erwarte ich von mir? Was erwarten meine Eltern für eine Beziehung, die ich führe? Habe ich Eltern, die sagen, hey, du musst mit 28 verheiratet sein und 4 Kinder haben, dann läuft deine Uhr schneller. Auch als Mann. Ne, dieses, du musst Ernährer sein. Diese ganzen Rollenbilder. Wenn du das Gefühl hast, ich kann nichts erfüllen. Und vielleicht fühle ich mich auch nicht gerade wohl in meinem Körper. Der Druck steigt. Und das,
was würdest du dir so einem Mann, was würdest du ihm denn hier raten? Was würdest du ihm denn sagen, der quatscht dich an, weil er sich dann doch mal jetzt den Mut genommen hat. Aber du merkst schon, das funktioniert bei mir nicht. Und es funktioniert auch bei anderen nicht, weil das muss man ja auch ehrlicherweise sagen.
Klar.
Bei jemanden, wo es läuft, da ist es auch nicht so schlimm, dass du mal Nein sagst. Ne? Aber es gibt ja halt einfach viele, da klappt es dann so generell nicht.
Ich würde hinterfragen tatsächlich, also ganz weg von diesem Flirt-Kontext erstmal, zu gucken, hey, wie ist er denn überhaupt mit Frauen in Kontakt? Also sind Frauen so, oh Gott, Insel Neuland? Ich komme da ab und zu mal dran vorbei und schwimme vor Angst weg. Oder hat er Freundinnen zum Beispiel, einen weiblichen Freundeskreis irgendwo? Ne? Mit wie viel Weiblichkeit kommt er denn in Kontakt? Also wenn ich nur die 50-jährige Bürokollegin hätte als Mann, weiß ich nicht, ob das so...
Aber das ist ein super Tipp, also sich mit Frauen einfach mal beschäftigen in irgendeiner Form.
Du, ich empfehle jeder Person, aber ich glaube, das ist mein Psychiatrieherz, was da irgendwo noch schlägt, ist dieses... Mach ein Ehrenamt, schau, dass du unter Leute kommst. Komm aus deiner Ursprungsbubble raus. Wenn du natürlich immer mit den 3 gleichen Kumpels unterwegs bist, die sagen, hey, du bist dick, hey, du bist das, du bist unattraktiv. Oder Eltern hast, die das noch pushen. Du wirst ja nie was anderes hören. Du wirst nicht plötzlich die Wunderfrau haben, die sagen, boah, du bist so toll, heirate mich. Sondern einfach, geh aus deiner Bubble mal raus. Also, das heißt, keine Ahnung, Freunde von mir haben Ehrenämter gemacht. Und die sind meistens sehr frauenlastig, muss man mal dazu sagen. Also die ganzen sozialen Dinger, also mehr Frauen gibt's da eigentlich nicht. Und du wirst mit sozialen Ehrenamt dich immer mit dir selber erstmal beschäftigen müssen. Und du wirst viel weiblichen Input haben. Und ne, auch in Schulen oder so, immer wenn du Kontakt haben kannst mit einem anderen Geschlecht, übst. Weil das ist kein Flirten, das ist Alterskommunikation.
Aber es gibt ja auch durchaus Männer, die bei Frauen sehr beliebt sind, aber immer in diese Friend-Zone reinkommen. Also zum Beispiel, das war ich mit Anfang 20, war ich da ganz gut drin. Jetzt auch nicht völlig, also es war jetzt nicht völlig dramatisch, aber ich bin immer ganz gut, weil ich auch so, bin sehr kommunikativ, ich bin dann häufig auch sehr ehrlich oder so, ne? Und dann rutscht man halt auch schon mal schnell in dieses Friendzone-Ding rein und es gibt da Typen, passiert das immer. Also ich muss schon sagen, ich habe schon auch mir dann angeguckt, warum das passiert und habe das dann halt auch zumindest in die Friendzone reinzurutschen, ist ja nicht schlimm, wenn du das auch selber willst. Ja. Ne? Aber wenn ich dann gedacht habe, oh, die finde ich, also mit der würde ich gerne mal schlafen, dann habe ich dann auch schon einfach schon auch bewusst gewisse Sachen vermieden.
Was hast du denn vermieden? Gib mir mal einen Input-Point.
Lass mich überlegen, was habe ich vermieden? Also, naja, das, da muss ich ein bisschen ausholen. Also das Ding ist ja, der Mensch funktioniert ja schon so, dass wenn du, wie soll ich das erklären? Also, dass so ein, wenn dir jetzt ein Typ begegnet und der ist hin und weg von dir und schreibt dir jeden Tag eine SMS und sobald du schreibst, ist der in einer Minute online und schreibt dir zurück, das macht, das ist ja schon nicht attractive, so und das hat ja auch schon was damit zu tun, dass man gerne das haben will, was man, wo man sich nicht sicher ist, oder dass man einen Mann möchte, der so im Leben steht, der auch noch was anderes im Kopf hat als mich, das so, ne?
Wie auf beide Geschlechter, glaube ich.
Also genau. Und ja, und dann habe ich halt einfach auch mal dafür gesorgt, dass, wenn ich die haben wollte, weiß ich nicht, dass ich dann halt auch einfach mal die Nachricht bewusst mal erst am Abend gelesen habe oder am nächsten Tag oder dass ich oder halt normales Flirting Game einfach, ne?
Ich glaube, aber es ist auch ganz ganz gesund im Flirten auf sich selber zu achten. Also im Sinne von diese Friendzone-Thematik. Also ich kenne das aber auch als Frau, dass mir jemand in die Friendzone reingerutscht ist und ich mir dachte irgendwie, ich glaube, er will da gar nicht sein.
Ja.
Und das ist eine krasse Erkenntnis, dann zu sagen, ich gehe auf die Person zu und spreche nochmal. Klar kann ich das als Frau 5 Stunden weiterlaufen lassen.
Ich habe eine geile Story. Ich habe eine richtig geile Story. Die ist es. Das war auch so ein Erlebnis für mich. Da war ich Anfang 20. Mhm. Ich habe eine Frau kennengelernt, die war sogar Miss NRW oder so. Mhm. Ne? Die war auch sogar ein bisschen älter als ich. Mhm. Die hat eine Liga über mir gespielt. Mhm. Und ich fand die natürlich total toll. Hab der immer zurückgeschrieben und so. Wir sind auch ein paar Mal feiern gegangen. Mhm. Aber die war auch sehr von sich überzeugt. Die war auch eine kleine Angeberin. Ne? Und ich bin da nicht weitergekommen. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, die will mich nicht. Ne? Und dann ist einmal Folgendes passiert. Da habe ich die nach Hause gefahren und den hat sie wieder erzählt. Was sie alles macht und wie cool sie ist. Und dann ist mir tatsächlich der Kragen geplatzt. Ja, und ich habe gesagt, du bist so eine schöne Frau, hast du das denn nötig, hier jetzt von mir noch so rum? Und habe einen 5 Minuten Monolog gehalten und die fertig gemacht. Gerade was dann passiert.
Ja, klar.
Wie sofort gebumst. Natürlich. sofort mit ihr hoch und hab ihr gebumst. Ja, ja, ja. Und dann ist auch wieder lustig. Und dann hat das so ein bisschen angehalten. Und dann war ich, weil ich die wirklich so toll war, dann war ich wieder so verliebt und hat sie mit mir Schluss gemacht. Ja, ja, aber es war natürlich so.
Klar. Ich finde natürlich auch den Mann attraktiv, der mir auch mal Gegenkontakt gibt. Also wenn jemand die ganze Zeit sagt, du bist so toll. Ja, tell me more. Wird nicht attraktiv. Und das ist das, was ich meinte. Ich bin schon auch beim Daten inzwischen einfach ehrlich geworden, dass ich mir dachte, boah, nee, das wird nichts. Also weder sexuell noch beziehungsmäßig. Und ich gehe eigentlich ohne Erwartungen in den Dates rein. Das hat es mir leichter gemacht, weil ich einfach gesagt habe, hey, entweder finde ich auf der Freundschaftsebene super nett, dann bleibt's aber auch dabei. Dann wird das nicht plötzlich, ich will dich heiraten, Mentalität. Möglichkeit 2, wir verstehen uns schon mal gut, dass wir uns attraktiv finden, dass wir ein geiles Gespräch haben, dass es irgendwo connected. Und dann schauen wir erstmal irgendwann, ob es einen Beziehungsaspekt kriegt. Aber ich hatte auch schon Dates, wo wir beide danach da saßen, beim zweiten Date und haben beide gesagt, hey, wir fühlen uns beide relativ gut im Zwischenmenschlichen. Aber mehr wird das nicht. Einfach weil das so zwei Welten sind, die so aneinander vorbeischießen. Mhm. Und wenn ich meinen Freundeskreis anschaue, ne, ich habe da auch schon Leute draus gedatet. Klar. und wo sich das aber einfach verlaufen hat.
Aber kennst du das auch, dass du, wenn man so einen kinky Freundeskreis hat? Also ich habe tatsächlich auch Frauen, die ich schon, weiß ich nicht, 10, 11 Jahre kenne und wo es mal immer wieder Phasen gibt, wo wir miteinander schlafen und dann wieder auch längere Phasen, wo wir nicht miteinander schlafen. Aber da muss ich dann auch sagen, wenn ich da gibt's so Frauen, wo ich sage so, ey, die finde ich ultra heiß. Forever. Die werde ich immer heiß finden. Aber es ist halt nicht immer die Situation. Manchmal hat die halt auch einen Freund oder das und das und das. Aber ich vermeide dann auch in der Situation, mit der zum Beispiel irgendwo in einem Zimmer zu übernachten. Weil dann habe ich dann
nicht Freundthematik oder so insgesamt, nee, so sagt, dann, passt nicht gerade.
Wenn ich weiß, dass sie gerade nicht in dem Modus ist, mit mir zu schlafen, dann vermeide ich das mit ihr, dass ich sie anmache. Ja, weil ich einfach weiß, ich bin dann horny und ich finde sie super heiß und ich will mich selber dann gar nicht in die Lage bringen, dass ich dann da, weil das machen, das glaube ich, machen viele Männer einfach falsch, dass sie sich selber einfach auch in Situationen bringen, weil sie dann noch irgendwie diese Resthoffnung haben.
Ja,
und dann kommt's, also das sind ja auch so Momente, die prädestiniert dafür sind, dass die Frau dann im Halbschlaf begrapscht oder so. Ja. Nicht, dass ich das machen würde, aber ich, bevor ich überhaupt diesen Gedanken hätte, bringe ich mich schon gar nicht in diese Situation einfach.
Ja, aber es ist halt auch die Frage, was sind deine Prinzipien dahinter? Ne? Welche Prinzipien hast du da beim Daten oder im Zwischenmenschlichen? Ich habe zum Beispiel gesagt, wenn jemand in einer Beziehung ist und ich weiß, dass es nichts Offenes ist, dann würde ich da auch nicht hinflirten. Egal, wie gut ich die Person finde. Weil ich einfach sage, es gibt für drei Leute am Schluss nur Ärger. Es gibt niemand, der da mit einem Happy End rausgeht. Also mal von diesen 5 bis 10 Minuten mal abgesehen. Aber ich bin da, glaube ich, ist schon auch meine Art von Feminismus, dass ich gesagt habe, ich falle da keiner anderen Frau in den Rücken. Warum? Ich will es auch nicht, dass das jemand mit mir macht. Ich bin da eher so, mir ist wichtig, dass das allen in dem Konstrukt gut geht. Wenn ich das Gefühl habe, jemand geht der Person fremd, die Person belügt sich erstmal massiv selber, weil Ehrlichkeit, Kommunikation, ne, ist da nicht wirklich da. Und mir geht es gar nicht um die Gründe, warum das Betrügen entsteht. Kann ja auch alles Mögliche sein. Aber diese nicht zu sich selber stehen, zu seinen Prinzipien und nicht kommunizieren können, finde ich unattraktiv. Mir tut die Partnerin oder der Partner unwahrscheinlich leid. Ne? Mir immer egal, warum die beiden das, ne, nicht kommunizieren oder so, aber da wäre ich raus und ich will nicht in dieser Situation stecken. Weil ich sage, ich verrate auch meine Prinzipien damit. Ne? Und das ist das, wo ich auch sage, hey, ich würde mich gar nicht in die Situation bringen. Oder wenn ich mitbekomme, jemand hat eine Beziehung, gehe ich erst einen Schritt zurück. Oder auf jeder Kinky-Party, wenn du da mit deiner Freundin da wärst, und ich finde dich gut, ich würde erstmal mit ihr sprechen. Ich würde dich erstmal komplett wegignorieren. Und das klingt jetzt nach Masche, ist es aber nicht, weil ich einfach will, dass sie sich wohlfühlt. Wenn sie sagt, hey, bleib mal zusammen stehen, es ist alles fein, habe ich das okay von ihr. Das ist ein ganz anderer Umgang. Wenn sie sagt, oh, du, wir wollen da gerade zu zweit, drehe ich mich um und gehe. Und dann werde ich den Typ aber auch nicht anschreiben danach.
Witzig, ist auch Sabrinas beste Freundin, die haben wir hier auf einer Sexparty kennengelernt. Und da war auch genau diese Situation, die ist gekommen und dann... Und dann fand sie mich gut und dann ist sie zu Sabrina gegangen. Du, darf ich deinen Freund mal ausleihen?
Das hatte ich auch schon, das ist super. So, nimm ihn mit.
Und das ist, und heute sind die beste Freundinnen. Ne? Es ist halt auch, so funktioniert das. Aber das ist ja in die andere Richtung auch. Also ich ignoriere die Frau nicht weg. Aber es geht, ist ja auch, ich merke auch selber, wie ist es mit Eifersucht? Und ich bin eigentlich auch, also das Ding ist, wenn du als Typ meine Beziehung respektierst, ist schon mal die halbe Miete.
Klar.
So, ne? Also das ist...
Ich glaube, dieses Respektthema ist super wichtig. Einfach, wann entsteht Eifersucht und wann geht sie weg? Ne? Ist ja auch ein zentrales Thema. Ich habe meine beste Freundin kennengelernt, weil ich mich mit ihrem Freund vorher ganz gut verstanden habe. Und da gab es sie nicht. Also wir haben zusammen rumgeschäkert. Irgendwann kam er und hat gesagt, hey du, ich komme wieder mit meiner Freundin zusammen. Und ich so, okay, heißt jetzt was, kommunizier's. Ja, nicht so gut, dann kochen wir zu dritt. Das war Anfang der Corona-Zeiten. Also war nichts mit, wir gehen mal was trinken. Da habe ich gesagt, du, es gibt genau zwei Möglichkeiten. Entweder sie machen mich jetzt schon, ne? Nicht? Also dieses vorher skeptische, die hat mal mit meinem Freund geflirtet. Brauchst du Hilfe?
Nee, alles gut.
Die hat mal mit meinem Freund geflirtet, sie findet mich eh schon mal scheiße. Mit dem, was er ihr erzählt, bin ich eine wandelnde Red Flag. Da habe ich gesagt, lass uns zusammen was kochen. Entweder sie liebt oder sie hasst mich danach. Hasst sie mich? Dann haben wir den gleichen Punkt wie jetzt. Und wir haben zusammen gekocht den Abend. Ich war bis morgens um 4 bei denen gehockt, bin gut angedüdelt nach Hause. Es ist seit Jahren meine beste Freundin und den Typen gibt's nicht mehr. So sollen wir mal dazu sagen. So. Die hat auch immer gesagt, ich bin nicht eifersüchtig auf dich, weil nimm dir den ja nicht weg oder so. Ja? Da
wollte ich direkt nämlich zum Thema überleiten. Poli. Erzähl mal, wie ist das bei dir? Wie funktioniert's?
Lass es mich andersrum aufdrehen. Ich glaube, habe ich ja vorhin gesagt, ich habe schon mit 17 festgestellt, ein Geschlecht finde ich, ich muss mich entscheiden, Thematik fand ich kackig. Und ich wusste, entweder kann ich mich für einen Mann oder eine Frau entscheiden. Gesellschaftlich, so, wenn man es ganz monogam sieht, die zwei Wege. Ich habe gesagt, ich will nicht fremdgehen. Ich finde diese Fremdgehen komplett heimlich Thematik unattraktiv. Ich weiß nicht. Wäre der erste Mensch, der panisch an sein Handy weglegen würde. So, nee, du darfst hier nicht draufschauen. Das wollte ich einfach nicht und habe dann natürlich mit 18 schon gesagt, hey, wenn ich eine Beziehung führe, ist es eine offene.
Ganz kurz, Ehrlichkeit ist auch einfach super entspannt, ne? Also ich muss auch wirklich sagen, bei Sabrina und mir, wir kontrollieren jetzt nicht unsere Handys, aber sie kennt meinen Code und dann sage ich halt, guck halt rein.
Wenn du was findest,
also, gar nicht mal, weil irgendwie sowas ist, also so echt beim Autofahren, kannst du mal bitte meine WhatsApp beantworten?
Ja,
und das ist einfach so ein geiles Gefühl. Mhm. Und ich weiß, ich kenne Leute bei mir aus dem Fitnessstudio, die kenne ich vom Trainieren. Also völlig oberflächlich. Ja. Und ich behaupte, ich kenne die besser als ihre eigene Frau.
Das wundert mich nicht.
Und wenn ich mit einer Frau zusammen wohne und das Leben mit ihr teile, dann muss die auch alles über mich wissen. Oder? Aber das nur mal so am Rande. Jetzt hast du dich unterbrochen.
Alles gut. Und ich habe halt für mich gesagt, okay, ich will diese Fremdgeh-Thematik nicht. Ich finde das kackig. Das setzt mich nur unter Stress. Also es ist ja auch nicht entspannt. Und habe dann immer gesagt, okay, wenn ich eine Beziehung eingehe, dann will ich zumindest eine offene haben. Genau. Und hatten das dann aber auch mal im offenen Beziehungskontext mit einer Person, dass dann eine damalige Freundschaft lustvoll mir an die Tür geklopft hat und gesagt, hey, ich habe Gefühle für dich. Und das ist eine Kacksituation, weil du lernst gerade jemanden kennen, du findest ihn richtig toll, du kannst dir viel vorstellen, also was bei mir, du kannst dir viel vorstellen und dann klopft jemand an die Tür, der dir nicht egal ist. Und bei dieser Freundschaft plus, es gab Gründe, warum wir kein Paar geworden sind. Das war Entfernung, beide im sozialen Bereich gearbeitet, also verschiedene Schichten. Es gab viele Gründe, warum ich gesagt habe, okay, wir werden nicht zusammenkommen. Und dann stand ich aber zwischen zwei Personen und dachte mir so, scheiße, ich muss mich jetzt entscheiden. Und wenn ich mich jetzt falsch entscheide, was ist dann? Also diese rationale Angst, einen Fehler zu machen einfach. Und habe dann mit beiden aber sehr klar kommuniziert und gesagt, also ich werde mich nicht entscheiden. Stellst du mich vor eine Entscheidung, bin ich weg. Werde ich nicht tun. Ich werde mich für mich entscheiden. Und wenn dann Flucht die beste Option ist, dann ist Flucht die beste Option. Und ich fand es aber so cool, wie beide reagiert haben. Die haben beide lässig reagiert und haben gesagt, okay, du wirst, keine Ahnung, nicht unbedingt zwei Wohnsitze haben oder ne, dieses typische Monogame, ich baue mir was zusammen auf. Das wird in manchen Punkten nicht funktionieren, aber wir wollen dann Loyalität haben. Also Loyalität, um zu wissen, hey, wir werden trotzdem noch genauso wertgeschätzt. Ne? Diese Wertschätzung, Zeit zusammen, ne? War da viel wichtiger. Und so bin ich da in diese Poly-Thematik überhaupt reingerutscht. Und es war zu einer Zeit, wie gesagt, es gab kein Instagram, was dir erzählt hat, was Polyamorie ist. Was heute schon deutlich mehr aufgeklärt ist. Der Joy Club war nur eine dezente Hilfe. Also irgendwann habe ich angefangen, meine eigenen Homepages zu schreiben zu der Thematik, zum Thema Poly und Vorurteile. Es gibt super Vorurteile. Es ist nett, wenn du dann diskutieren anfängst. Und habe dann auch versucht, halt über Instagram, das ein bisschen so aus dieser Poly ist so eine, wir bumsen alles Ecke rauszukriegen. Weil das ist die Nachricht, die ich am meisten bekomme. Ah, du bist Poly. Ah, du bummst ja dann eh mit jedem. Ich so, nee, Polyamorie. Wenn man die Worte zu Ende liest, heißt es ja was anderes. Und so bin ich da so ein bisschen reingerutscht in die Szene, glaube ich.
Und wie ist es bei deinen Poly-Beziehungen? Mhm. Gibt es da ein...
Du meinst eine Hierarchie?
Eine Hierarchie? Weil es gibt ja dieses komplett offene und es gibt ja Hierarchie, Poly.
Genau, also ich glaube, es gibt, ich glaube, 8 oder 9 Polyformen. Es gibt so ein Meme, ich schaue mal, ob ich es irgendwann mal finde. Nein, ich versuche mich da sehr strikt dagegen zu weigern. Hab die Diskussion aber auch öfter mit einer Freundin, die sagt, hey, es muss doch den einen geben, die Ankerperson, den Mittelpunkt irgendwo, ne? Und ich glaube, du baust dir mit jeder Person was anderes auf.
Ja.
Ne? Und du kannst die Beziehung nicht vergleichen. Also ich will es nicht. Ich habe ungern den Vergleich. Aber klar, wenn du mit einer Person zum Beispiel zusammenwohnen würdest und mit der anderen nicht, natürlich siehst du die Person, mit der du zusammenwohnst, dauerhaft. Klar, du gehst dir aber auch dauerhaft auf den Sack. Da freust du dich erstmal wieder, wenn du 400 Kilometer weiter wegfahren würdest und sagen kannst, hey, jetzt haben wir wieder unseres. Also ich versuche es nicht hierarchisch irgendwo hinzuregen. Aber es wird immer der Moment sein, wo du mal mit der Person mehr machst. Und du merkst dann schon, dass du dich dann mehr siehst, natürlich. Und ein bisschen mehr aufbaust. Ich hatte es aber auch schon, dass ich Beziehungen hatte, die 200 Kilometer weit weg waren, wo ich aber die Hälfte der Woche einfach da war. Und es einfach aufgeteilt habe.
Thema Eifersucht, aber nicht Eifersucht auf eine andere Person, sondern auf Zeit.
Ja.
Also das ist glaube ich ein Thema, wo auch also da muss ich mit Sabrina auch mal öfter drüber reden. Ne, wir arbeiten beide sehr viel. Wir sind voll. Ne, wir haben voll viel zu tun. Und ich sag mal so, dann einen Samstag frei zu bekommen für jemand anderen, ist schwierig. Wie ist es bei dir? Wie löst du diese Thematik? Weil die wirst du ja auch da kennen.
Ich glaube, ich muss es anders erklären. Weil wir vorhin das Thema Eifersucht haben. Ich werde nur eifersüchtig, wenn ich nicht gewertschätzt würde. Und Wertschätzung heißt für mich auch Zeit zu zweit. Ne? Ich werde eifersüchtig, wenn ich Platz 500 bin und halt dann nur jeden 4., 5. Samstag mal abbekomme. Da wäre ich zum Beispiel raus. Aber ich glaube, es ist schon wichtig zu sagen, hey, was kann ich denn überhaupt leisten an Zeit? Ne? Jeder hat einen Freundeskreis, wie du sagst, ihr arbeitet viel, ne, also Freundeskreis, Familie, ne, das sind alles ja Zeitfresser, auch wenn schön es sind, aber du musst dir so ein bisschen Zeitinseln schaffen. Und ich glaube, zum Beispiel, ich könnte 2 Beziehungen gut handeln, ne, aus Erfahrungswerten, kann ich das gut handeln, kann parallel aber meinen Freundeskreis noch halten und vielleicht doch nochmal Kinky feiern. Aber zum Beispiel bei 3 Beziehungen wäre ich raus. Ich würde mich erschießen, also konstant, und sagen, hey, auf gar keinen Fall.
Also das ist auch bei dir, sagst du, so 2 Beziehungen.
Es gibt eine Grenze, weil du wirst keine 3 Menschen gleich glücklich machen können mit deiner Zeitplanung. Es geht einfach nicht.
Deine Beziehung zu Frauen und zu Männern gleich? Also ich meine, damit, um das Beispiel zu sagen, zum Beispiel für Sabrina ist es so, sie hat unheimlich gern Sex mit Frauen, aber als wirklichen Beziehungspartner kann sie sich nur einen Mann vorstellen. Also gibt's da einen Unterschied für dich?
Ich glaube, dass Frauen insgesamt anders miteinander umgehen in Beziehungen. Ich glaube, das ist schon ein anderer Umgang. Und ich kann mit Frauen zwischenmenschlich romantische Beziehungen haben. Aber das wird selten ein, okay, wir sind jetzt fest zusammen. Also ich könnte mir das vorstellen. Mhm. Also ich wäre da auch nicht abgeneigt.
Aber auch schon so ein bisschen die Tendenz auch.
Nee, ich wäre da gar nicht abgeneigt. Aber ich glaube, Frauen untereinander entwickeln sich anders teilweise. Also wenn du sagst, boah, ich stehe nur auf Frauen, ist es, glaube ich, nochmal eine andere Thematik. Ja. Aber ich weiß, dass ich mehrere weibliche Personen date. Und wir aber immer einen super süßen, wertschätzenden Umgang haben. wo er sich auch zusammen ins Bett kuschelt und ne, diese ganzen Pärchendinge eigentlich macht, aber das nicht so weglabelt. Also meine weiblichen Kontakte sind gar nicht so krass gelabelt im Sinne von, es ist jetzt nur eine Freundschaft plus, es ist nur eine Freundschaft, sondern es ist irgendwas zwischendrin. Und das macht es so schön, weil keiner so einen fetzen Anspruch auf den anderen hat. Na? Also ich habe das irgendwann für mich festgestellt, so auch Beziehungen labeln mit Männern, ne? Ist immer die Frage, wie weit muss ich denn was labeln? Also kann ich meine Freundschaft plus nicht nach so einem 3 anrufen und sagen, hey, mir geht's schlecht. Was muss meine beste Freundin für mich machen und was nicht? Ne,
es wird ja auch immer gesagt, so Freundschaft plus, da steckt ja auch das Freundschaft plus Sex drin, ne?
Ich glaube, das halten sich da nicht
eigentlich
an.
Eigentlich ist es ein Fuck-Buddy.
Aber
finde ich auch, Freundschaft, das ist schon dann als erstes die Freundschaft. Ne?
Ich hatte eine Freundin, die hat mich nachts um 3 angerufen, ich habe gearbeitet und wollte mit mir über was reden, was wirklich dramatisch ist. Da habe ich gesagt, du, ich kann jetzt nicht.
Ja.
Ruf doch mal XY an. Und ich so, nee, das ist nur eine Freundschaft plus. Ich so, ein Bullshit ist das. Ruf den an. Wenn der jetzt wach ist, sprich mit dem. Also long story short, die sind irgendwann zusammengekommen und es war fein.
Ja.
Aber das ist dieses, wen kann ich anrufen und Co. Also entweder du machst mich als Person und das, was wir zusammen haben, ohne ne, großen Regel oder nicht. Und wenn es eine Beziehung wird, müssen wir uns natürlich unterhalten über Wertvorstellungen, Zeitplanungen.
Hast du denn da mit deinen Beziehung oder deine Hauptbeziehung und den anderen Sachen. Ist es stressig für dich oder hast du es mittlerweile so eingegroovt, dass es schon das alles relativ easy
funktioniert? Du meinst vom Zeitmanagement oder?
Ja, und aus dem Zeitmanagement entsteht dann ja auch anderer Stress, wenn irgendjemand sich benachteiligt fühlt oder du oder.
Ich glaube, ich prüfe inzwischen sehr stark, mit wem ich mich bin und lass mir da auch Zeit. Ich glaube, das ist was du lernst, nicht mehr so schnell in irgendeine Beziehung zu gehen, sondern eher zu sagen, hey, lass uns das mal laufen lassen, weil ich einfach wissen will, mit wem habe ich es zu tun und was wünschst du dir? Ne? Mhm. Also klar kann ich mit dir von heute auf morgen zusammenkommen und meine Erwartungsliste auspacken. Aber wenn ich dich kennenlerne und weiß, hey, dir sind das und das wichtig, dann wäre ich schon mal bei manchen Beziehungsdingen raus. Und Thema Zeit, wenn ich mit jemand zusammen bin, der selbstständig ist, der wenig Zeit hat oder nur am Abend, dann kann ich mich darauf einstellen irgendwo. Ne? Aber ich muss es erstmal wissen. Wie viel Zeit brauchst du für dich? Deine Arbeit, ne? Dann kann ich mich da gut drauf einrufen, glaube ich. Mhm. Ja? Und wie gern geht eine Person mit mir feiern? Also wenn eine Person sagt, hey du, ich gehe auch gern mit dir feiern, nehme ich die Person auch gern mit. Wenn die sagt, boah, feiern, nee, dann weiß ich, dass ich mir dann ein Wochenende wirklich rauswählen muss, wo ich sage, ich gehe feiern. Ne?
Aber kommt es dann nicht auch vor, dass du sagst, so, ich brauche jetzt mal Zeit für mich?
Ja,
und dass das dann schon auch ein Streitpunkt ist?
Nee, also ein Streitpunkt nicht, aber ich bin da auch sehr, sehr demonstrativ. Also ich kann ein Wochenende feiern gehen, ich kann Freunde überall besuchen, aber ich brauche Zeit für mich. Und ich date auch nur Leute, die das akzeptieren, weil ich das, wenn zum Beispiel gerade jemand im Urlaub ist, dann schreibe ich dem auch nicht alle 5 Minuten. Dann schreibe ich einmal am Tag und wenn nach 24 Stunden eine Antwort kommt, bin ich fein. Mhm. Wenn ich das weiß, zum Beispiel der Kommunikationsthematik, wenn mir jemand sagt, hey du, ich brauche gerade Zeit für mich und es hat mit dir nichts zu tun, also die Ehrlichkeit muss man dann schon haben, zu sagen, hey, du gehst mir auf den Nerv, es liegt an dir, dann kann ich das auch akzeptieren und wird auch akzeptiert.
Mhm.
Also nein, nicht immer 100%, aber zu 90%, glaube ich, würde ich schon sagen. Leute akzeptieren es dann doch.
Cool. So, jetzt machen wir noch einen. Wir spielen entweder oder. Kannst du dich gut entscheiden?
Nein. Ist schon mal gut.
Jetzt musst du.
Entweder oder, die X Edition.
Flowers oder KitKat?
Oh, das ist fies. Oh Gott, ist das gemein. Ist das fies. Das ist nicht nett, die Frage. Wahrscheinlich würde ich auf die Flowers tendieren.
Echt?
Ja.
Das ist auch fair, ich wäre so klar für KitKat, aber gut.
Es kommt auf den Party-Vibe an. Ich hatte coole Abende im Kitty, wo ich mir dachte, würde ich so keinen Moment tauschen. Und auf der Flowers hatte ich auch Momente, wo ich mir dachte, oh, weiß ich heute nicht.
Also ich finde, der KitKat-Club schlägt alles. Aber gut. Dominant oder devot?
Ich oder die andere Person?
Du.
Keine von beiden. Überhaupt nichts von beiden. Ich glaube, ich bin eher pretty und ich glaube, das will ich nicht in die Devot-Richtung schubsen.
Okay. Das soll ich mal so lassen. Lange Session oder Quickie?
Lange.
After Hour zu zweit oder mit ganz vielen?
Ich glaube eher zu zweit, tatsächlich. Ja, doch.
Sex im Playroom oder auf der Tanzfläche?
Ich glaube eher im Playroom. Das läuft noch auf.
FFM oder MMF?
MMF, ja, doch.
Zuschauen oder zuschauen lassen?
Beides. Ich habe da kein präferiertes.
Okay, ich habe schon. Brave Sub oder Brad? Das hat
sich. Ja, habe ich schon beantwortet.
Sehr gut. Dann habe ich noch eine Abschlussfrage. Mhm. Die stelle ich immer.
Bin ich gespannt.
Was hättest du gern mit 18 über Sex gewusst, was du heute weißt?
Sex ist nur cool, wenn es keinen verletzt. Bezogen auf Thema Kommunikation, Wertschätzung, zu gucken, hey, was gefällt beiden. Also sowas hätte ich gerne gewusst, ne, dass Sex jetzt nicht nur rein raus ist, wie wir es vorhin gesagt haben, sondern viel auch im Kopf passiert. Ich glaube, das hätte ich gern gewusst. Doch.
Cool. Sollen wir das so stehen lassen?
Ja, klar so.
Sehr gut. Dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, cool.